Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, Marietta, in diesen Adventswochen, da gab es eine ganz besondere Ausstellung, die hat Licht in den dunklen Winter gebracht hier in Berlin, und zwar ganz buntes Licht. Man kann schon fast sagen, dreidimensionales Licht in Bits und Bytes aufgelöst, so ein ständiges Brodeln von Farben und Formen untermalt mit sphärischen Klängen. Refik Anadol, so heißt der Künstler. Die Ausstellung nannte sich Machine Hallucinations, Nature Dreams. Und zu sehen war das Ganze in der Galerie Johann König in einem brutalistischen Kirchenbau der 1960er Jahre. Und da gab es zum einen eine Riesenprojektion, 10 x 10 Meter im großen Kirchenraum, aber auch außen leuchtete der Kirchturm in die Nacht.
Da sah man Bilder von Berlin, auch wenn man sie nicht erkannt hat. Und diese Bilder, ich meine 200 Millionen Bilder waren es, die hat der Künstler Refik Anadol über einen Algorithmus, der dann wiederum in Realtime, also in Echtzeit, von der aktuellen Wetterlage, also Klimadaten, Windtemperatur, Luftfeuchtigkeit, sage ich mal, komponiert werden. Also das Interessante ist, das ist eine niemals endende, sich wiederholende Digital-Pigment-Skulptur, weil sie ja auch eben zweischenklich ist, also die beiden Seiten des Turms projiziert hat.
Eine Digital-Pigment-Skulptur, die zweischenklich ist, so hat der Galerist Johann König das erklärt. Mit ihm haben wir über diese Skulptur gesprochen, weil wir beide, Susanne, ja auch so total angetan waren von diesem Projekt. Mhm. Überwältigt, könnte man auch sagen. Und so ging es tausenden anderen, vor allem sehr vielen jungen Menschen, die sich da in der Dezemberkälte in die Schlange gestellt haben, um das zu sehen. Und wir haben uns dann gefragt, was uns alle eigentlich so daran fasziniert hat. Ja, also ist es nun Kunst oder ist es Kitsch? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Und Johann König, der dieses Spektakel bei freiem Eintritt ermöglicht hat, der meinte, wenn es Kitsch wäre, so wäre das doch auch kein Problem.
Nee, ich glaube, das größte Problem, was der Kunstbetrieb hat, ist die selbsterklärte Vorstellung davon, dass man irgendetwas davon verstehen müsste. Und ich glaube, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn Leute da ihre Ideen und Fantasien und Träume und was weiß ich was zum Ausdruck bringen, wo sie glauben, dass das jetzt gut funktionieren würde. Das Bild hier wird ja nicht schlechter, nur weil es im Gästeklo hängt. Also das bleibt ja das gleiche Bild.
Aber wir sind ja nicht im Gästeklo. Also ist Ihnen egal, ja?
Naja, aber es tut ja dem Bild nicht weh. Also im Bad sollte man es nicht aufhängen, weil da ist es feucht und dann tut es dem Bild doch weh. Aber ich kann da nichts Falsches dran finden. Und ich finde auch, Kitsch als Bestandteil der Kunst hat eine absolute Daseinsberechtigung. Das ist eben sehr geschickt. Also der berührt ja die Menschen, wie andere, Olafur Eliasson oder so, das auch macht. Das war auch total verrückt in der Turbine Hall in London. Da war diese Sonne, die sich dann durch die Spiegel an der Decke vervollständigte. Und die Leute lagen dann da stundenlang auf dem Betonboden und waren eben irgendwie beseelt in einer Gemeinschaft. Und so ähnlich ist es hier auch. Und es ist doch großartig. Also ich finde das super, dass das so auch eben zeigt, dass man sich mit Kunst auch einfach der begegnen kann. Und das gilt aber eben für Malerei und für Sound und Inszenierung und alles Mögliche auch. Und ich glaube, dass man das aber nur versteht, wenn man das macht. Und je mehr man das macht, desto stärker kann man sich auch auf unterschiedliche Kunstformen und Gattungen einlassen. Und das ist ja aber auch das Tolle an der Kunst, dass sie so frei ist und so vielseitig und eben auch die komplexeren Positionen eigentlich inklusiv. Also weil die Arbeiten, die hier ausgestellt waren, sind ja trotzdem sehr vielseitig. Und man kann sich eben auf die Metaebene, die sie auch haben, einlassen und sich damit befassen oder eben sich einfach nur, weil es einem gefällt. Und das trifft aber auf alles andere auch zu. Da sind ja auch einfach die Geschmäcker oder das, was einen begeistert, unterschiedlich. Und das finde ich halt ein großes Problem in diesem Kunstdiskurs. Es gibt keinen Bereich der Kultur, wo die Leute so verunsichert sind, davon zu sprechen, was ihnen gefällt. Weil man sagt, Castorf gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Aber dass einer sagt, mir gefällt Martin Kippenberger, dann ist es immer gleich, ob man etwas davon versteht oder nicht. Und das finde ich total falsch, weil ich verstehe auch nichts von Theater und trotzdem gefällt mir Castorf. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute es nicht gut finden. Also jetzt mal, um irgendein Beispiel zu greifen. Ne? Und das ist eben in der Literatur auch so. Die Leute fühlen sich von irgendwas unterhalten und merken gar nicht, dass da die ganze Zeit irgendwie Thomas-Mann-Verweise rauf und runter bemüht werden. Ist ja auch total egal, wenn die Geschichte unterhaltsam ist. Und das ist eben bei der Kunst auch so. Aber die Kunst Leider fehlt mir die Zeit, um dem nachzugehen, aber eigentlich würde ich gerne verstehen, wann der Kunstbetrieb angefangen hat, so eine Deutungshoheit für sich in Anspruch zu nehmen, zu wissen, was richtig ist und wie man es zu finden hat.
Haben Sie denn das Gefühl als Galerist, dass Ihr Publikum in diesem Corona-Jahr 2 für solche Überwältigungseffekte empfänglicher war als vorher?
Oh, das kann ich irgendwie nicht richtig beurteilen. Ich bin ja gar nicht so überwältigt selber. Ich bin ja eher da von wenig, ja, und davon auch nicht so stark. Wobei ich es sehr interessant finde, für mich ist es eher so, dass es mich sehr hypnotisiert. Also manchmal, wenn ich das Leuten zeige und dann gucke ich da rein und dann merke ich, wie es einen so doch fesselt. Ich weiß nicht, ob das was mit dem kognitiven Wahrnehmung zu tun hat, dass man dann glaubt, auch die Bilder zu sehen, die man ja gar nicht sieht. Also sehr interessant, weil es ist ja gegenständlich und abstrakt gleichzeitig. Also es sind ja alles konkrete Bilder, die man nicht erkennt, weil es eben abstrahiert ist. Naja, für uns war diese Corona-Zeit ja ein Wahnsinnsmotivator und wir konnten ganz viele Sachen machen, die wir uns vorher wahrscheinlich gar nie getraut hätten. Und ich glaube, was hier durch die Corona-Krise passiert ist und auch durch diese Digitalkünstler, ist der Beginn eines Paradigmenwechsels, der extrem sein wird. Also ich glaube, dass der Kunstbetrieb, wie er jetzt ist, sich massiv verändern wird in den nächsten Jahren. Also wirklich, ich glaube, dass wie wir den Kunstmarkt die letzten 25, 30 Jahre eben kannten, den wird es so überhaupt nicht mehr geben. Bin ich fest von überzeugt.
Und was genau wird sich verändern?
Ich glaube, dass Kunst endlich in die Mitte der Gesellschaft rücken wird und so verbreitet sein wird wie Musik und Literatur und Film und Theater und Oper auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, dass Künstlerinnen und Künstler einen viel, viel breiteren, größeren Teil der Gesellschaft ausmachen werden, weil es jetzt Wege geben wird, dass die viel einfacher von ihrer Kunst leben können. Und ich glaube, dass die Galerien zu größten Teilen auf gewisse Art und Weise auch obsolet werden, weil früher hatte die Galerie, von der es ja ohnehin sehr wenig gibt auch, ja. Und das ist ein Riesenproblem, weil es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, aber es gibt sehr wenig Galerien, weil es sehr unwirtschaftlich ist, Galerien zu betreiben und auch nicht hoch angesehen. Und ein sehr harter Markt und Wettbewerb und auch sehr kostenintensiv und personalintensiv und man diese ganzen Messen machen muss und so weiter. Und das Problem für die Künstlerinnen und Künstler ist aber, dass die keinen Marktzugang hatten, weil die Galerie war der einzige Weg, um national und international, vielleicht lokal konnte man es noch an den Nachbarn und im Rotaria Club war dann noch ein anderer, der auch einmal ein Bild abgekauft hat als Künstler. Aber es war eben nicht möglich, eine größere Reichweite zu erzeugen, weil man musste eine Galerie haben, sonst konnte man nicht verkaufen. Und das hat sich jetzt geändert durch die sozialen Netzwerke, durch Plattformen, wie wir sie gegründet haben mit Misa Art, wo Künstlerinnen und Künstler eben direkt verkaufen können. Und durch die Digitalkünstler, die angefangen haben, in diesen Plattformen wie OpenSea und so weiter zu verkaufen, ist es auf einmal normal geworden, sich selber zu vertreiben. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich überall durchsetzen wird. Und das finde ich auch gut, weil das habe ich auch schon vor Jahren gesagt, wenn ich an Kunsthochschulen eingeladen war, da habe ich die Studierenden immer ermutigt, macht euch unabhängig, beziehungsweise fangt einfach an, weil die, die Erfolg haben, brauchen dann sowieso eine Galerie, wie jetzt erfolgreiche Schauspieler oder Nobelpreis-prämierte Autoren haben auch eine Literaturagenten, weil das braucht man einfach, wenn man auf so einer Flughöhe unterwegs ist. Aber der Marktzugang ist jetzt anders möglich. Und das Nächste, was kommt, woran wir auch gerade arbeiten, ist das Möglichmachen von Teileigentum. Dass man eben ein Kunstwerk, jetzt war dieses Kunstwerk hier oben eben sehr teuer, aber wir arbeiten gerade mit dem Refik Anadol auch an einem Projekt, da kann dann jeder so ein NFT kaufen für 100 € oder eben eine öffentliche Arbeit, die dann im Museum zum Beispiel ausgestellt ist, wo man dann Teileigentum erwerben kann, was man auch wieder verkaufen kann, ohne dass das Kunstwerk selber verkauft wird. Also so eine Art verbrieftes Crowdfunding kann man es auch nennen. Ne? Das ist ja wichtig. Ich habe einen großen Fehler mal gemacht. Vor 20 Jahren, mein erstes großes Projekt, da wollte ein Frankfurter Immobilien-Developer wollte einen Brunnen von Jeppe Hein kaufen und ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das ist eine Skulptur, die gehört nicht ins Einkaufscenter. Aber habe dann im Nachhinein gedacht, dass es eigentlich falsch war, weil die Skulptur ist einmal stark genug, dass sie auch in einem Einkaufscenter eine gute Skulptur ist und außerdem ist sie dann da, wo die Menschen sind. Zu dem Zeitpunkt sind die Leute noch in Einkaufscenter gegangen. Und das finde ich wichtig. Und ich glaube, dass das großartig ist, wenn die Kunst auch an Stellen stattfindet, wo die Leute gar nicht vielleicht damit rechnen würden, dass es Kunst ist, sondern glauben, es ist ein normaler Brunnen. Ja.
Ja, Kunst zu den Menschen bringen und sie überwältigen. Am Ende ist dann auch vielleicht egal, ob die als Brunnen im Einkaufscenter steht oder ob der Betonkirchturm von St. Agnes, also dieser Galerie König in der Dezemberdunkelheit, in die Stadt reinleuchtet.
Ja, und von diesen Überwältigungsmomenten, da gab es mehr. Marietta, was hat dich denn in diesem Jahr, also wir sind uns einig, dass Refik Anadol uns beide echt fasziniert hat. Aber was gab es denn noch in diesem Jahr, was dich überwältigt hat?
Also ich habe so, nachdem die Museen lange Zeit zu waren und dann wieder geöffnet haben, habe ich mich wirklich auf Ausstellungen gestürzt. Und eine, die, da werden jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja klar, oder zumindest die in Berlin, habe ich auch gesehen, die wirklich überwältigend war, war die von dieser japanischen Künstlerin Yayoi Kusama im Gropiusbau. Hast du sicher auch gesehen?
Na klar,
hast du die auch gesehen. Es ist eine Künstlerin, die inzwischen über 90 Jahre alt ist, lange Zeit in New York gelebt hat, so gewirkt hat, auch schon in der Zeit der Happenings, 60er, 70er Jahre. Und die halt, ja, wie würdest du das beschreiben, solche immer gepunkteten Skulpturen auch macht, die so organisch geformt sind, phallisch könnte man auch sagen. Also man sah dann in diesem Lichthof des Gropiusbaus so diese riesigen
so Tentakel mit so pinkfarbenen Kreisen drauf, so
alles
aufgeblasen
bunt,
aus Plastik, glaube ich.
Genau, alles war bunt, alles war grell und gepunktet, wahnsinnig kraftvoll, auch ein bisschen wahnsinnig an sich. Ne? So, und das was man ja auch merkte, dass danach in den Social Media, überall auf Instagram, jeder hat ein Selfie gemacht in dieser Ausstellung. Diese Ausstellung verbreitete sich, also zumindest in meiner Filterblase, auch in den sozialen Medien total.
Ja, wie auch Refik Anadol natürlich.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das ist einfach
sehr
fotogen.
Weil das halt tolle Bilder sind, ja, ja. Absolut.
Ja. So, und eine ganz andere Ausstellung, die quasi so eine Art gegenteiliges Erlebnis war, aber auch überwältigend in einem Minimalismus, in einer Kleinheit und Feinheit, war eine Ausstellung der Künstlerin Christiane Löhr im Haus am Waldsee, die seit Jahrzehnten, ja, man könnte sagen, Blütenstaub und Samenstände aus der Natur sammelt und die zu so kleinen Architekturen zusammenbaut, also Kleinstskulpturen, wo die Leute dann auch so ganz nah rangegangen sind, um zu gucken, also so 10 Zentimeter rangegangen sind, um zu gucken, wie das jetzt funktioniert. Pferdehaar hat sie zum Beispiel auch eingesetzt, um so Skulpturen zu bauen. Das fand ich auch ganz toll. Hast du auch solche Überwältigungserlebnisse gehabt?
Na, zwei haben wir ja schon geteilt. Ich war eigentlich überwältigt. Es gab viele dafür, dass es ja dann doch nicht so viel gab, was stattfand. Ich muss sagen, ich bin eigentlich überwältigt gewesen in diesem Jahr von der Flexibilität der Theater und wie die im Frühjahr nach draußen gegangen sind und wie es Theater im Freien gab. Und was mich daran fasziniert hat, war, dass es plötzlich so Mitspieler wie Wind und Wolken und Regen gab und man plötzlich so eine Nähe hatte zu den Darstellerinnen auf der Bühne oder vor sich. Und das fand ich, da war so ein ganz großer Austausch miteinander, da eine Energie. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand das auch irre, wie flexibel die immer wieder ihre Spielpläne angepasst haben und trotzdem tolle Produktionen rausgebracht haben. Und was mich überwältigt hat, war, dass doch endlich mal was passiert ist in Sachen Frauen in bestimmten Positionen. Auffällig in diesem Jahr nämlich, dass die Bayreuther Festspiele nach 145 Jahren das erste Mal von einer Frau dirigiert wurden. Ja. Und das war Oksana Liniw. Und auch das Berliner Konzerthausorchester bekommt mit Joanna Malwitz eine Chefdirigentin. Und das ist ja wie bei der Brückenserie, die wir in Fazit gerade haben. Uns ist ja keine Brückenarchitektin eingefallen. Das gibt es einfach da nicht in dem Segment. Oder
das
zumindest
machen wir dann nächstes Jahr.
Ja. Gibt es jetzt plötzlich Dirigentinnen.
Ja.
Und das finde ich richtig toll.